Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Und man tut das weg. Stossen, weil es darf nicht sein. Ich bin Bezugsperson und die kranke Person braucht mich doch jetzt so. Und da sind dann gewisse Gefahren, dass man sich selber wie aufhört zu spüren, wie es einem wirklich geht.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Vor knapp einem Monat habe ich hier in der Psychohygiene darüber geredet, wie man nach einer Schockdiagnose weitergehen kann. Heute nehmen wir das Thema noch einmal auf, aber aus einer anderen Perspektive. Wenn jemand eine schwere Diagnose bekommt, dann ist das nämlich nicht nur für die kranke Person schwierig, sondern auch für die nächsten Leute rundherum, für die Angehörigen, engsten Freunde. Sie werden zu Bezugspersonen der kranken Person. Sie sind da, wenn es um Organisatorisches geht, zum Doktor oder der Therapie begleiten, administrative Sachen erledigen, Posten, Haushalten. Aber sie sind meistens eben auch die, die Emotionen auffangen, zuhören, trösten, die Hand heben. Bezugsperson sein ist eine grosse Aufgabe, sagt mir die psychosoziale Beraterin Brigitte Kissling. Sie hat das selber schon hautnah erlebt, wo sie ihre kleine Tochter und später auch ihre beste Freundin durch eine Krebserkrankung begleitet hat. Brigitte begleitet aber auch in ihrer Praxis immer wieder Leute, die Bezugspersonen von Kranken sind. Sie weiss um die Ängste, die Sorgen, die Überforderung. Und ich möchte in dieser Folge von Brigitte Kissling wissen, was brauchen Bezugspersonen, damit sie gut für die kranke Person da sein können und dabei nicht ausbrennen. Schön bist du dabei bei dieser Folge Psychohygiene. Ich bin Evelyn Gutknecht. Ja, Brigitte, ich freue mich sehr, dass ich ein zweites Mal jetzt bei dir sein darf.
Ja, ich bin ganz gespannt. Danke.
Es ist ja so, dass wir bereits eine Folge miteinander gemacht haben über das Thema, hey, wenn man eine Schockdiagnose bekommt, wie zum Beispiel Krebs, wie geht man mit dem um, wie geht man weiter? Und in diesem letzten Gespräch haben wir beide gemerkt, etwas ist zu kurz gekommen, da möchten wir jetzt unbedingt den Fokus drauf legen, nämlich die Bezugspersonen.
Ja, genau.
Also die Leute, die eben die kranke Person die begleiten, sehr nahe begleiten häufig. Kannst du noch etwas dazu sagen? Warum ist dir das ein besonderes Anliegen, dass wir eben den Fokus auch auf diese Personen legen?
Also es hat verschiedene Faktoren. Einerseits, wenn ich es in meinem Umkreis, Verwandtschaft und Freundeskreis, einfach auch gesehen habe, wie Bezugspersonen unterwegs sind und wie es ihnen geht. Und ich habe es auch selber erlebt, an mir selber, an Erkrankten von meiner Tochter, von meiner Freundin und meiner Schwester, wo jedes Mal, wie sich wieder anders angefühlt hat und ich immer wieder noch viel haben müssen lernen, damit ich gut zu mir schaue.
Damit du eben auch gut kannst begleiten.
Ja, genau. Ja.
Also du hast das in der letzten Folge, die wir miteinander aufgenommen haben, sehr eindrücklich geschildert, wie eben deine Tochter als kleines Mädchen Diagnose Leukämie bekommen hat, was das für dich bedeutet hat. Aber wir dürfen sagen, heute, sie ist gesund, sie hat eine Krankheit überstanden. Auch für dich ist natürlich das eine enorm belastende Zeit als Mutter. Ja. Eben eigentlich bist du ja fast wie selber krank gewesen, oder? Wenn du so nahe bist, wenn dein Kind so krank ist.
Ja, das ist bei einer Mutter oder bei Eltern überhaupt. Die gehen wirklich ganz mit, weil es ist ihr eigenes, wo jetzt da krank ist und man will so gern entlasten oder übernehmen. Das ist das eine und einfach auch die Angst, dass man das Kind verliert. Und ich glaube, das geht allen Bezugspersonen auch mit Partnern und Freundinnen, wenn man einfach nicht weiss, wie geht es aus, wo gehen wir durch die ganze Zeit. Und ich habe dort vor allem einfach auch gemerkt, dass der Schock so gross war. Jetzt nimmt man mir das Kind weg, jetzt, wo ich mich daran gewöhnt habe, alleinerziehend zu sein, wo ich mich eingerichtet habe, wo ich Ja gesagt habe dazu, wo so auch viele Aufgaben da sind, wo ich immer das Gefühl habe, ich genüge dem Kind nicht. Und jetzt nimmt mir das. Also Gott einfach auch weg. Und das hat mich dort schon sehr, sehr belastet. Und ich habe wie auch diesen Weg noch müssen gehen, während dem Schock.
Ich kann mir vorstellen, es sind unglaublich viele Gefühle,
die
man dann da durchmacht als Bezugsperson. Wahrscheinlich ähnlich wie die Person, die Diagnose überkommt, wie die kranke Person. Oder würdest du da eine Unterscheidung machen?
Ich denke, das ist sehr ähnlich und es kommt ja auch darauf an, was für eine Person das ist. Also ist man sehr emotional oder innen, so vom Kopf her, wo man das wieder ganz gut kann, wieder einsortieren. Aber auch dann ist es ein Schock und vor allem ist dort der Schwerpunkt der Verlust. Mhm. Der Verlust und die Angst, bin ich nachher alleine? Die Angst, wie geht es weiter? Wie lange geht das? Und auch zu merken, ich bin mit betroffen in dieser Krankheit vom Partner oder Partnerin, weil ich bin jetzt am Begleiten. Ich kann nicht weg.
Mhm. Ich möchte nachher unbedingt noch ein bisschen genauer auf die Gefühle eingehen. Aber vielleicht zuerst, warum findest du es wichtig, dass wir jetzt wirklich darüber reden, was Bezugspersonen brauchen? Du hast es erwähnt, eben, du hast sie in deinem eigenen Umfeld gesehen. Mhm. Aber warum ist es zentral, dass Bezugspersonen sich schauen oder wissen, wie handeln in solchen Situationen?
Ja, es ist so, dass wenn so eine Schockdiagnose kommt, dass man dann sehr stark im Helfen hineingeht. Und man hat am Anfang geht am meisten Energie weg, einfach überhaupt fokussiert sie auf die kranke Person. Man hilft, man unterstützt, man denkt mit, man vermittelt, man organisiert, man ist unterwegs mit dieser Person und denkt gar nicht, dass die Kräfte nicht einfach langen. Der Weg ist lang. Und da einfach auch ein bisschen sensibilisieren, dass wenn man merkt, man kommt so in eine Situation rein, wenn man so vor einer Diagnose steht, dass man unbedingt sich selber auch Schutz holt, im Sinn, dass man Leute an die Seite nimmt, die auch quasi Bezugspersonen sind, die einem unterstützen und begleiten. Und vielleicht auch mit der Zeit eine Fachperson, damit da einfach guter Boden gelegt ist, damit man das prästieren kann bis am Schluss.
Mhm. Weil eben je nachdem kann ja so eine Krankheit mehrere Jahre einen beschäftigen. Es ist nicht einfach eine kurze Sache. Auch die Ungewissheit, wie geht es weiter? Ja. Jetzt, einerseits gibt es ja Leute, die sind automatisch dann Bezugspersonen, eben Partner, Partnerin, da kommt man wahrscheinlich fast blöd gesagt nicht drum herum, genau, oder? Also das will man ja dann auch für den Partner, für die Partnerin da sein. Jetzt kann es ja aber auch sein, dass man wirklich bewusst auch gefragt wird von einer kranken Person, weil die Person vielleicht eben keinen Partner, keine Partnerin hat, kein sonst Umfeld, dass man dann als nähe Freundin wie ins Boot geholt wird. Mhm. Weißt du, wie ist das? Könnte man da auch sagen, hey, ich muss mir das überlegen, ob ich dich mag begleiten? Oder ist das dann fast ein bisschen frech?
Nein, eigentlich nicht. Und ich denke, man hat einfach den Mut dazu nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich eine Zeit ausbedingt, wo man es kann überlegen kann. Weil es kann sein, dass man einfach auch merkt, es ist ein grosses Engagement und ich weiss nicht, wie viel nimmt mich das dann wirklich so fest ins Boot hier. Und was mag ich vertragen? Auch, weil die Person ist mir jetzt nicht gerade so nahe, obwohl sie vielleicht eine Freundin ist oder so. Und das andere ist, es gibt auch Leute, die angefragt werden, die auch Mühe haben mit kranken Personen, die nicht damit umgehen können, dass jemand schlechter geht, wenn er sich verschlechtert vom Anschauen her, wo ja überhaupt Geschmäcker, Gerüche überhaupt nicht vertragen.
Also das Spitalsetting, oder? Das ist ja wirklich auch nicht jedem sein Ding.
Genau, und da ist es so wichtig, dass man als Bezugsperson sich das gut überlegt. Und es gibt genug andere Aufgaben, die man machen kann, ohne dass man in gewisse Belastungen hineinkommt, wo man merkt, das schaffe ich nicht.
Du hast die Aufgaben erwähnt. Weißt du, wie muss ich mir das vorstellen? Was bedeutet das, eine Bezugsperson von einer kranken Person zu sein? Was heisst das genau? Was beinhaltet das?
Ja, ich finde das noch ganz eine schwierige Frage, weil einerseits ist es ja einfach mal das Dasein für die Person, aufzufangen, abzufangen, all die Gefühle, die kommen, mitzufühlen, zuzuhören, Handreichungen zu machen. Aber dann geht es viel weiter. Es geht um Unterstützung, wenn jemand nicht mehr laufen kann, zum Beispiel. Oder wo nicht mehr selber zu sich schauen kann, wie zum Beispiel kochen, posten. Es geht darum, wenn jemand nicht mehr alleine kann, rausgehen kann. Zu Fuss ist, dass man Transport übernimmt und vielleicht auch Termine organisiert, auch schaut, wenn man diesen Termin hat, macht es Sinn, noch einen zweiten? Oder ist denn das jetzt zu viel? Also auch das Einschätzen von der kranken Person, wie viel mag sie überhaupt vertragen jetzt heute? Und das ist so vielseitig und man ist so total flexibel. Man weiss nie, was kommt jetzt als nächstes. Und es hat ein bisschen etwas von einer Pflegefachfrau, die ja auch nie weiss, was auf mich zukommt. Nur sind die ausgebildet.
Ja, genau.
Und eine Bezugsperson ist das nicht. Und das kann einfach auch sehr stark überfordern. Und man tut das weg. Stossen, es darf nicht sein, ich bin Bezugsperson und die kranke Person braucht mich doch jetzt so. Und da sind dann gewisse Gefahren, dass man sich selber wie aufhört zu spüren, wie es einem wirklich geht.
Dass du meinst, wegstossen, die Überforderung, ja. Und irgendwo wegdrücken und sagt, ja. Ich muss da jetzt einfach durch, genau, und ich werde gebraucht.
Ja. Und sehr oft, wenn man nicht eine Ruhezeit überkommt, hat man ja keine Zeit, darüber nachzudenken, was hat das mit mir gemacht.
Mhm. Ja, weil eben so eine Diagnose kommt ja sehr häufig von einem Tag auf den anderen. Mhm. Vielleicht zeichnet sich gewisse Sachen ein bisschen ab. Man weiss, die Person, der geht es nicht gut und jetzt ist der Arzttermin und so. Aber meistens kommt es ja doch, ja, dann ziemlich als Schock.
Ja.
Du hast all die Aufgaben erwähnt und wenn ich das so höre, denke ich wirklich, ui, das klingt nach einem Fulltime-Job. Aber meistens schafft man nebendran noch, hat vielleicht nebendran selber noch Kinder oder Eltern, die man pflegt, ist engagiert. Weißt du, würde es dann Sinn machen, wenn eine kranke Person mehrere Bezugspersonen hat und man die Aufgaben ein bisschen verteilt und sich sagt, hey, jemand ist mehr so für die praktischen Sachen zuständig, jemand anderes ist wirklich mehr so die emotionale Stütze, die da ist, zulässt.
Mhm. Das ist vor allen Fällen so und ich denke vor allem auch die arbeiten oder Kinder haben, brauchen noch mehr Unterstützung. Es ist einfach so, dass sehr oft in dem ganzen Getränkten, wo am Anfang abläuft, wenn so eine Diagnose kommt, kommen so viele Abklärungen auf die kranke Person zu, dass man wie von lauter organisieren, manchmal wie vergisst, das könnte auch jemand anders übernehmen, einerseits. Und das andere ist auch das Loslassen. Man will ja dabei sein.
Mhm.
Vor allem jetzt, wenn die Diagnose gestellt wird, jetzt, wie schlimm ist es wirklich, weil man tut ja dann fein untersuchen, dass man wirklich weiss, in welche Richtung geht jetzt die Therapie. Man will ja überall dabei sein, aber das ist schon sehr viel.
Also gerade auch, wenn man sehr nahe ist mit dieser Person, vielleicht eine Schwester oder der Partner, das will man nicht aus der Hand geben.
Genau. Und es gibt Leute, die halt einfach nicht den Freundeskreis haben oder Leute, die in der Nähe wohnen, die können unterstützen. Und da ist es sehr empfehlenswert, gleich einmal einfach zu überlegen, gibt es da Möglichkeit mit Spitex, auch Transportdienst, also da hat es ja auch den Uber oder das Rotkreuz, die kann unterstützen. Also da gibt es Möglichkeiten, aber man muss wieder drauf kommen, weil in dieser gehetzten Hektik innen denkt man gar nicht an das Naheliegende und vor allem nicht an sich zu entlasten.
Das klingt nach selber aktiv werden, recherchieren, schauen, was gibt's alles. Oder weißt, ist da auch ein Arzt, Ärztin wie zuständig, um einem zu sagen, hey, schau, es gibt noch das und das und das. Wie läuft das ab?
Also Ärzte vielleicht, das ist möglich. Es gibt aber auch vor allem Pflegefachfrauen und Männer, die da Auskunft geben können. Es gibt einen Sozialdienst, wenn man im Spital ist, wo man da noch fragen kann. Die helfen einem auch im Organisieren von gewissen Möglichkeiten an Unterstützung, damit man entlastet ist. Es ist einfach so, dass viele am Anfang das total unterschätzen.
Mhm.
Und so wie der Anspruch haben, ich muss das jetzt alleine. Oder es ist ja jetzt noch nicht schlimm. Und das ist vielleicht am Anfang so, dass vor allem wenn eine Diagnose kommt, wo man das jetzt nicht erwartet hat, das war bei meiner Tochter so gewesen, dann ist das nochmal anders, als wenn man daran herläuft und merkt, es ist einfach nicht gut. Jetzt kommt vielleicht eine happige Diagnose, wo dann auch ein Schock ist, aber man ist schon wie ein bisschen vorgefadet. Man hat schon eine Ahnung, dass jetzt etwas kommt. Ja.
Könnte man auch vorstellen, dass das auch so ein bisschen wellenmässig ist, oder? Also vielleicht geht es einem zuerst körperlich gar nicht so schlecht und nachher hat man erst die Therapie, jetzt gerade bei Krebs, Chemotherapie, dann geht es ja häufig nach so einer Chemo einem schlechter, braucht man mehr Unterstützung. Also ist das auch so ein bisschen ein Wechsel?
Das ist ein Wechsel und gewisse Gründe wird es dann langsam schlechter, weil natürlich auch die Anzahl der Blutkörperchen sich verringert, was ja auch es wird ja alles angegriffen bei einer Chemotherapie. Jetzt bei einer Leukämie ist es bewusst, dass man da gewisse dann abdämpft, damit die nicht mehr aktiv sind, dass man das Knochenmark versucht zu lernen. Bei anderen ist es einfach eine Nebenwirkung, die passiert. Und da sind ja die Kranken auch sehr oft recht erschöpft. Mhm. Das kann schon sein, dass sie noch mobil sind, aber sie sind doch froh, wenn sie ab und zu entlastet werden, dass sie nicht ins Tram oder im Bus einsteigen müssen.
Mhm. Ja. Wir haben jetzt also ein bisschen vom organisatorischen Gerät, von all diesen Aufgaben. Ich möchte gerne nochmal zurück zu den Gefühlen von der Bezugsperson. Wir haben in dieser letzten Folge, wo wir darüber geredet haben, davon gehabt, dass wenn jemand eine schwere Diagnose bekommt, dass man da wirklich so in diesem Schockzustand ist. Die einen können gerade brüllen, viele sind aber wirklich irgendwie noch so in diesem Zustand von irgendwie einfach am Funktionieren. Mhm. Wie geht es der ganz nahen Bezugsperson? Was machen die für Gefühle durch?
Man kann das, glaube ich, nicht ganz so abstreifen und sagen, es ist so oder so, sondern sie sind relativ ähnlich wie beim Kranken selber. Einfach, dass es einem nicht selber betrifft. Und je nachdem sind die vielleicht sogar noch zuerst, die emotional reagieren. Also, wo anfangen zu brüllen oder wo einfach ja ihre Ängste auch gerade sofort äußern.
Also meinst du, ist gar nicht unbedingt so anders als die kranke Person, sondern sehr ähnlich?
Sehr ähnlich und eben die Verlustängste sind da sehr im Vordergrund. Und was ich auch schon gehört habe und auch selber erlebt habe, dass man so ganz komische Gedanken bekommt, wie zum Beispiel, jetzt haben wir doch uns gerade etwas zugetan, das war teuer, hocke ich jetzt dann nachher in Schulden? Also solche Gedanken, die gar nicht passend sind. Mhm. Oder eben, man überlegt sich, wie ist denn das, wenn ich jetzt alleine bin, wo auch nicht passend ist, weil man weiss ja nicht, wie es ausgeht. Aber das sind alles so Sachen, die einem halt zu tiefst innen schon länger bewegen. Und es kommt dann ob sie in so einem Schock, wo einfach alles irgendwie durcheinander läuft, in den Gedanken und in den Gefühlen.
Mhm. Was empfiehlst du da so als erste Massnahmen? Man begleitet jetzt jemanden, man sitzt vielleicht sogar mit der Person beim Arzt, wenn die Diagnose kommt, und dann kommen all die Gefühle. Soll man die Gefühle zulassen? Soll man sich irgendwo probieren zusammenreissen? Oder was ist jetzt da eine gute erste Massnahme?
Ich denke, die kranke Person kennt die Bezugsperson. Und wenn man sich da versucht, zusammenzureissen, das ist so unecht. Und gerade kranke Leute, auch später, die spüren, wie es der Bezugsperson geht. Sehr, sehr fein. Und von dem her ist es eigentlich besser, man lässt das zu, was jetzt passiert. Man kann später, wenn sie sich ein bisschen gesetzt hat, da ein bisschen mehr dosieren. Das heisst, man hat es jetzt gesagt, vielleicht sagt man es nur ein, zweimal. Aber dann, wenn die Last so gross ist, innen gegen aussen, also anderen Bezugspersonen, Freunden oder Angehörigen weitersagen, sodass man da wirklich sich kann ein bisschen reinigen von diesen Gefühlen, von dieser Angst, von dem Schock auch.
Aber nicht unbedingt der kranken Person, nicht alles so ungefiltert sagen, wo man jetzt gerade für Gedanken hat.
Vor allem nicht immer wieder. Ich denke, am Anfang macht man das automatisch. Aber das immer wieder sagen, da fühlt sich ein Kranker sehr, ich kann jetzt nicht sagen bedrängt, aber irgendwie auch, man hat ja selber Gefühl, man ist ja der Kranke selber. Und jetzt muss man quasi noch die Last von der Bezugsperson tragen. Und da ist ja die Dynamik, die passiert bei der Bezugsperson und beim Kranken, dass jeder der andere will ein bisschen schützen. Und bei den einen geht es sehr stark und bei den anderen ist es ein bisschen weniger. Und vielleicht auch eine gute Kommunikation, wie ein bisschen fast abbricht, weil man nicht mehr getraut, so ehrlich zu sagen, wie es einem wirklich geht, sondern versucht eben der andere schützen. Aber die Kranken, die spüren das und die Bezugsperson spürt sowieso vielleicht fast ein bisschen zu fest, wie es einem Kranken geht.
Ja, das stelle ich mir irgendwie auch schwierig vor, da eine gute Balance zu finden, oder? Jetzt gerade, wenn man ein Ehepaar, oder? Da will man doch eigentlich alles miteinander teilen. Ist ja auch wichtig, im Dialog zu bleiben. Aber ja, wenn du das so sagst, denke ich, ist es ja schon noch schwierig, wenn die kranke Person dann immer sieht, wie die andere Person auch mega brüllt und tief verzweifelt ist. Ja. Und gleich ist es ja wichtig, sich mitzuteilen, oder?
Ja, auf alle Fälle. Und ich denke da einfach, das auch dürfen sagen, einem Kranken. Doch wenn man merkt, es ist so eine Belastung, wirklich Hilfe gegen aussen zu holen. Also vielleicht sogar da jetzt schon psychosoziale Beratung zu gehen, um dass man dort kann wirklich vollbrüllen und einfach mal alles rauslassen, was einem so beschäftigt und von was man wirklich Angst hat, damit man in diesen Situationen kommt ja dauernd immer wieder etwas Neues dazu. Man muss als Bezugsperson ja eben so flexibel sein, dass einem einfach selber so überfordert und die Gefühle einfach nicht können in Ruhe versorgt werden, sondern die kommen immer gerade wieder, es ist gerade wieder etwas da, neue Gedanken, Angst, ja. Und das können mit jemandem besprechen, der einem ein bisschen hilft, das abzulegen oder vielleicht einfach auch anzunehmen als Begleiter, dass die Angst jetzt da ist, aber dass man die einmal zwischendurch hinterher schicken und sagen, jetzt ist gerade ein Moment, wo ich keine Angst muss haben.
Mit Angst meinst du vor allem Verlustangst oder was für Angst sprichst du da?
Ja, im Vordergrund ist schon Verlustangst, aber es können auch eben andere Ängste wie alleine sein, es können auch finanzielle Nöte sein. Überhaupt, was sich alles verändert, auch wie lange geht denn das? Wann komme ich wieder zur Ruhe? Das sind dann so ganz viele kleine Ängste, die auch rum sind. Darf ich oder darf ich nicht? So Fragen, ja, wo nicht können geklärt werden können.
Wo es wie keine Antwort gibt, wo man muss aushalten.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein, mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.
Jetzt geht Verlustangst, ja, stelle ich mir schon mega schwierig vor. Oder? Eben, es ist eine geliebte Person, die schwer krank ist, wo es gut kann sein, dass die Person wirklich stirbt. Muss man da dieser Sache wie auch in die Augen schauen? Ist das etwas Wichtiges? Weißt du, so, sich bewusst machen, ja, wahrscheinlich stirbt sie. Oder weißt, man sagt jemand, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja.
Das ist ja auch eine Spannung zwischen, ich habe an der Hoffnung fest, dass die Person kann gesund werden, dass es Therapie gibt und gleich tue ich nicht nur das ausblenden, dass die Person tatsächlich sterben
könnte. Ja. Also der Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist wirklich ganz ein guter Satz, weil man geht da nicht einen geraden Weg, sondern man ist so zweigleisig am Laufen. Einerseits alles einsetzen, das machen auch die Ärzte, dass die Krankheit entweder gestoppt werden kann, dass eine Heilung angestrebt werden kann oder dass eine Verlängerung vom Leben kann angestrebt werden oder eine Schmerzfreiheit. Und auf der anderen Seite wird man ja auch informiert, wie sieht es aus? Also, wird man gesund an dieser Krankheit? Oder wie lange geht es, bis man vielleicht gleich stirbt, etc.? Und da hat man ja ein bisschen eine Ahnung, für was man kann kämpfen kann. Wenn jetzt jemand sagt, also 95% Chancen sehen gut aus, dann tut man natürlich alles in Heilung investieren, an Hoffnung.
Ja.
Wenn man aber sagt, ja, das kann sein, dass man vielleicht 2 Jahre überlebt, dann ist man da zwar im Kampf, dass man schaut, dass der Kranke so lange wie möglich auch die Therapie mag durchmachen und unterstützt und entlastet. Aber man weiss auch, vielleicht kann er auch sterben. Also muss er gehen. Und es gibt ja den Punkt, wo der Kranke auf einmal sagt, jetzt mag ich nicht mehr kämpfen. Und das ist ganz wichtig und so schwierig für eine Bezugsperson, wenn sie das muss akzeptieren.
Wie kommt man da in eine Akzeptanz hinein?
Ich glaube, ich weiss nicht, wie der Weg geht, aber ich denke, durch das man auch sieht, wie der Kranke es immer schlechter geht, wie weniger möglich wird, dass keine Lebensqualität mehr da ist, dass er nicht mehr teilnehmen kann. Dass auch ich schon jetzt Verlust habe, weil ich nicht mehr kann, gleich mit ihm diskutieren kann. Er nimmt nicht mehr Anteil am Alltag etc. Dass man da wie auch merkt, es wird dann erleichtert, wenn er gehen kann. Auch wenn ich jetzt muss loslassen und ja, den Verlust haben. Ich denke, das. Und ich glaube, das läuft jeder anders. Und es gibt Leute, die kämpfen bis am Schluss und wenn es nicht wahrhaben, für die wird es ganz schwierig.
Um dann wirklich auch loszulassen. Ja. Wie wichtig sind da auch Gespräche mit der kranken Person in diese Richtung? Weißt du, so wirklich dürfen über Sterben reden?
Es kommt auf die Offenheit vom Kranken drauf an. Also zum Beispiel, meine Freundin war sehr eine offene Person gewesen. Wir haben über alles können reden. Und wo sie krank geworden ist an Krebs, hat sie gesagt, darüber reden wir dann mal noch. Aber nicht jetzt, jetzt geht's mir noch gut. Und es hat immer eine Phase gegeben, wo sie Einbrüche gehabt hat und ich sie wieder gefragt habe, können wir darüber reden? Und sie hat gesagt, nein, jetzt ist noch nicht Zeit, wir reden später. Und ich habe gemerkt, sie hat das bis 10 Tage vorher einfach gesagt, nein, es ist noch nicht so weit. Jetzt wollte ich noch nicht darüber reden. Wir haben nie darüber geredet.
Du hättest
und
aber gern.
Ich hätte sehr gern darüber geredet. Und für mich ist das etwas vom Schwierigsten gewesen, können anzunehmen, dass sie nicht will darüber reden. Und ich habe, durch das ich so gut gekannt habe, auch gewusst, es ist ihr so schwer gefallen, meinen Schmerz zu sehen, wenn wir über das reden. Was das für mich bedeutet, wenn sie geht. Und von dem her habe ich es auch verstehen und irgendwie so auch ablegen. Aber mir hat das so gefehlt, lange Zeit nachher, dass ich nicht mehr auch reden konnte. Hm. Weil sie ist für mich, auch sonst im Leben, eine Bezugsperson gewesen.
Ja, wir sind auch sehr nahe gewesen, gell?
Ja.
Hat sie dich schützen in dem Sinn? Also ja. Sie hat nicht gewollt, dass du traurig sein musst, obwohl du ja traurig bist.
Ja, genau. Ja, und dass wir jetzt nicht über Zeit verlieren mit traurigen Gesprächen, sondern sie hat versucht, bis am Schluss Anteil zu nehmen an meinem Leben, damit sie einfach noch Lichtblick hat an dem, was noch sonst ist als ihre Krankheit.
Mhm. Also du würdest sagen, es ist wichtig, dass man irgendwann an den Punkt kommt, auch als Bezugsperson, wo man der Tatsache in die Augen schaut, die man auch akzeptieren kann, der Weg geht zu Ende. Oder ja, vielleicht ist es nicht einmal unbedingt das Akzeptieren von der Weg geht zu Ende, sondern das Leben ist nicht mehr gleich wie vorher. Oder? Genau. Das könnte ja auch sein, dass eine Krankheit gar nicht unbedingt jetzt gerade im Tod endet, aber dass die Krankheit von dieser geliebten Person das Leben von der kranken Person, aber durch das auch von mir als Bezugsperson mega verändert, weil eben vielleicht kann ich dann nicht mit meinem Partner Ausflüge machen, weil er einfach zu schwach ist oder weil gewisse Sachen einfach nicht mehr gehen. Also, weißt du, wie wichtig ist die Akzeptanz in dem Sinne?
Also, sie ist sehr wichtig und sie ist vor allem für den Kranken auch noch wichtig, weil ich habe mir so ein bisschen angewöhnt jetzt, gerade weil ich es so erlebt habe an verschiedenen. Und das habe ich vor allem bei meinen Eltern noch gemerkt. Aber ich habe das meiner Freundin auch gesagt, wenn du willst gehen, ich erlaube es dir. Also, es ist nicht das Wort erlauben gekommen, aber ich habe mich so frei gelassen, dass jetzt der Kranke kann loslassen vom Kämpfen. Wenn irgendwie noch in einem Kampf ist und denkt, ich sollte doch noch da sein für die Person, die ist nachher ganz allein. Dass man so wie auch sagt, es ist gut, du darfst gehen. Ich schaffe das. Ich habe Leute um mich herum, die mich auffangen. Dass man das auch wie kann sagen. Und das Akzeptieren, dass jemand kann sterben kann. Ich weiss nicht, gewisse kommen nicht immer an den Punkt. Aber wenn man so unterwegs ist, besteht die Möglichkeit, dass man so ein bisschen näher an die Akzeptanz herkommt. Okay. Einfach, weil man sieht, es ist eine Belastung für den Kranken, so weiterzuleben.
Mm-hmm. Und würdest sagen, kann man vielleicht einfacher zu dieser Akzeptanz kommen, wenn man auch sich Zeit nimmt, zum Reflektieren, sich Zeit nimmt, um mit anderen darüber zu reden. Mm-hmm. Also wenn man immer in dem Machermodus ist von ich muss helfen, ich muss schauen, ich muss organisieren.
Ich denke, das Reden ist eh das Wichtigste für die Bezugsperson, dass sie sich mitteilt. Und es gibt da auch Leute, die das fast nicht machen. Das ist sicher auch sonst schon eine Grundstruktur von diesen Personen, aber wo auch wie der Mittelpunkt ist, der Kranke das so herstellen und dann selber sich so zurücknehmen und durch das nicht ins Reden kommen. Und das staut sich so viel an, dass man auch gar nicht mehr kann denken, dass man gar nicht mehr Überlegungen machen kann. Und da ist wichtig, wenn man sich immer wieder auch von der Seele losredet. Und das muss nicht strategisch sein, sondern einfach mal rauslassen. Die Bezugspersonen, die Erweiterten, wo ja das auch sehen, was abläuft, die können das schon auffangen. Und wenn man merkt, ich habe nicht die Richtigen da dazu, dann soll man fachliche Hilfe holen. Mhm. Weil dort darf man wirklich sich selber sein und vor allem auch wieder sich selber anfangen zu spüren in dem ganzen Druck und Stress.
Mhm. Ich möchte gerne noch darauf eingehen, in die Selbstfürsorge, ja. Oder wo du schon ein bisschen angetönt hast, wie wichtig das ist als Bezugsperson, dass man sich selber schaut. Mhm. Wie kann denn das ganz konkret aussehen? Ja. Weißt, ich stelle mir jetzt einfach so vor, jemand geliebt ist schwerst krank und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt für mich schauen. Das klingt ja enorm egoistisch.
Ja, das klingt egoistisch. Und die einen, die vielleicht den Flair ein bisschen mehr haben, für die fällt es ein bisschen leichter, sich da auch abzugrenzen. Und die, die eher so sind, die schnell helfen, die für andere da sind, für die ist es eine riesen Herausforderung. Und ich denke, eine Hilfe, die kann sein, wenn auch Leute von außen diesen Bezugspersonen sagen, du, ich übernehme jetzt für 2 Stunden, geh du jetzt weg. Ich schaue da, du musst dich nicht darum kümmern, ich übernehme das. Und solche Oasen können schon sehr viel bringen. Am Anfang, vor allem wenn es sehr lang geht, bis man sich die anfängt zu gönnen, muss man das wie wieder üben. Mhm. Weil man kann nicht einfach vom, ich sage jetzt mal, Drehen im Rad auf einmal wieder so in die Ruhe kommen. Aber man wird mit der Zeit dann auch eine Sehnsucht bekommen, das einfach wieder können verschnaufen, das zu merken, es tut mir gut abzusitzen, vielleicht einfach etwas anschauen oder etwas hören, vielleicht gehen spazieren, zum anderen Eindrücke reinnehmen, vielleicht sogar nochmal eine Person zu haben, die begleitet, wo man gar nicht gross schwätzt, sondern einfach da ist.
Ich kann mir aber vorstellen, dass das noch schwierig ist, weißt? Also man muss sich wahrscheinlich selber sehr gut kennen und schon vorher wissen, was tut mir eigentlich gut, oder? Für so Krisenmomente, weil in der Krise rein dann die Musse hat, zu überlegen, was tut mir jetzt gut? Das ist noch schwierig, oder?
Ja, auf alle Fälle. Nein, das ist auch nicht so gemeint, sondern ich denke, viele vergessen, wie was sie vorher eigentlich alles gemacht haben. Und da ist der Bezug vor allem auch, was für Hobbys habe ich eigentlich? Was hat mir früher gut da, dass man sich auch für das muss besinnen und schon nur das braucht ja so viel Zeit, auch wieder zurückzukommen und sich das zugestehen, das möchte ich wieder. Mhm. Da brauche ich Raum dazu, da will ich, Zeit investieren. Und auch das Loslassen vom Kranken, dass auch andere können für die kranke Person schauen, dass er gut versorgt ist. Und es gibt kranke Menschen, die auch sagen, geh mal weg, geh mal ein bisschen raus, ich will dann mal alleine sein. Und das ist auch so etwas, was man unterschätzt, dass auch der Kranke manchmal Zeit für sich selber braucht, um sich zu überlegen, wie geht's mit mir weiter, wie spüre ich mich überhaupt. So, dass man auch als Bezugsperson durchaus auch wissen, das tut auch denen gut, wenn ich mal weggehe. Und vor allem, wenn ich so befürchtend und ängstlich bin, ist es auch gut, dass der Kranke mal eine Zeit lang nicht so gespürt.
Ja.
Sondern es gibt ein bisschen Luft. Und das heisst nicht, die müssen dann weg. Aber es tut manchmal gut, wenn der Kranke vielleicht auch Einfluss von anderen Bezugspersonen überkommt, wo das noch ein bisschen anders anpacken. Also zum Beispiel bei meiner Tochter, nicht, dass sie das so gespürt, aber sie hat meine Angst sich auch gespürt, wenn da auf einmal ein Kollege gekommen ist und mit Spielsachen und hat gesagt, ich habe ein neues Buch, wenn wir das lesen. Und da einfach gerade so ein bisschen etwas unternah hat für 1-2 Stunden daheim, das Wenige, was sie kräftemässig können machen und ich einfach rausgegangen bin.
Das ist dann so ein bisschen eine Win-Win-Situation für die Kranken. Person und für die Bezugsperson einfach mal ein Break, sofern das möglich ist, oder?
Ja.
Natürlich ist mein Gedanke wahrscheinlich dann immer noch ein bisschen dort, aber einfach mal schnell Szenenwechsel.
Ja, wenn man sich auch nur 20-30% erholen kann, es ist immerhin das, wo man wieder ein bisschen Schnauf bekommt. Und es ist eine Möglichkeit, dort auch aufzubauen für das nächste Mal.
Mhm.
Um weiterzumachen, um sich noch mehr Raum zu lassen, um da in eine Erholung reinzukommen. Und ich weiss, das kann am Anfang ist das fast nicht möglich. Man kann sich das fast nicht zugestehen. Und trotzdem ist wichtig, dass man aufs Umfeld lust, wenn sie anfangen, eindringlich zu reden. Du, können wir dich entlasten? Wirst du nicht irgendetwas anderes mal machen? Wie zum Beispiel rausgehen, spazieren.
So. Und was würdest du sagen, wie wichtig ist es, eben etwas ganz anderes zu machen, was mich total ablenkt? Jetzt eben irgendwie, keine Ahnung, wieder mal ins Kino gehen, einen Film schauen und mich bereisen lassen? Oder wie wichtig wäre es dann eben, sich können befassen mit seinen Sorgen, mit seinen Gedanken?
Ja. Ich habe da so verschiedene Bilder. Ich kann nicht sagen, dass ich das gemacht habe, weil ich bin dort im Rat gsi und meine Freundin hat mich dort sehr stark unterstützt und wir haben ein Ehepaar gehabt von aussen, wo mich einfach mal rausgeholt haben.
Also jetzt da, wo deine Tochter,
ja, weil ich so krank, Tochter krank ist. War. Ja. Und wir einfach die Nacht gemacht haben und dann erzählt haben, was jetzt so im Alltag noch sonst läuft und so. Und ich habe wie gemerkt, ich habe nicht gross zugelassen, aber ich bin so oben runtergekommen von allem. Und sind so Möglichkeiten, dass Bezugspersonen einfach da können Raum schaffen, vielleicht auch Vorschläge machen. Nicht drückend, dass man sagt, du musst jetzt, sondern einfach, wie wäre es mit, sodass Bezugsperson vielleicht auch entlastet ist, darüber nachzudenken, was will ich jetzt eigentlich, wie könnte ich das gestalten?
Also schon Gedanken einmal ein dürfen. Abstellen, probieren, ja, und ja, nicht immer in dem Kreisen.
Ja, und eben das ist, glaube ich, das Schwierigste im Ganzen, dass man es fast nicht abstellen kann. Aber es ist auch gut, wenn man unterwegs ist mit einem anderen Thema, dann geht man wieder auf das zurück, dann hat man wieder ein anderes Thema. Es ist doch gut.
Und gleich würde ich sagen, braucht es auch so ganz bewusste Zeiten, wo ich mich eben all dem stelle und zum Beispiel zu einer Beraterin, Seelsorgerin gehe und über die Themen ganz bewusst reden kann.
Genau, ja. Würde ich sehr empfehlen. Einfach auch, weil man weiss nicht, wie lange die Zeit geht. Und man unterschätzt das sehr, wie viel Kraft am Anfang schon weggeht. Und man kann sich ja nicht einschätzen, wie viel Kraft steht mir zur Verfügung. Und ich möchte auch da auch Christen, die sagen, ja, Gott gibt mir täglich Kraft, auch da ein bisschen warnen. Er gibt schon Kraft, aber wenn wir über die Kraft rausgehen, dann verbrauchen wir einfach zu viel. Und irgendwann ist es einfach zu viel, wo wir einfach nicht mehr einholen können, um uns zu erholen.
Was ist jetzt, wenn ich als Bezugsperson eines Tages merke, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr mit ins Spital gehen, ich habe keine Kraft mehr, um das zu tragen, ich mich selber ausbrennt.
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil da kommt es ja ganz auf die Situation drauf an, wie weit ist das Umfeld noch mit drinnen und wie weit, das ist manchmal auch eine Gefahr, ist das Umfeld so ausgeschlossen, weil die Bezugsperson alles macht. Und da ist ja dann grosse Gefahr, dass die ausbrennt, die Bezugsperson. Ich denke da gibt es nichts anderes, als dass man sich wirklich Fachhilfe holt. Bei Spitex, bei Arzt, also auch bei Arzt für sich selber, dass man da unterstützt wird, weil vor allem mangelnder Schlaf, immer ein Ohr so offen zu haben, was ist, schnauft er noch, etc. Aber auch Spitex, wo kann mal einfach den Kranken ein bisschen übernehmen, dann schauen mit der Bezugsperson, was haben wir noch für Ressourcen, wer ist noch rum, wer kann man noch organisieren, dass jetzt noch mehr Unterstützung vom Umfeld reinkommt und dann unbedingt einfach mal raus. Vielleicht ist es mal eine Woche Ferien, wo man einfach muss gehen. Und vielleicht ist es gut, wenn das jemand begleitet, eine Freundin oder vielleicht eine Tochter oder ein Sohn, der rum ist, um dass die Person jetzt nicht allein irgendwo weit weg ist. Und für den Kranken ist ja dann auch wichtig, wenn er sieht, nachher ist sie wieder zu Weg, sie oder er. Also, dass er das auch loslassen kann. Weil der Kranke leidet, wenn er sieht, die Bezugsperson mag nicht mehr.
Du hast vorhin Gott angesprochen. Jetzt bei uns in der Psychohygiene ist das ja etwas, was uns wichtig ist, dass wir auch den Glauben als Ressource sehen können in so Themen. Ja, was würdest du sagen, wie kann der Glaube eine Ressource sein für eine Bezugsperson, die jemand so krank begleitet? Wie kann der Glaube helfen? Oder wie hast du das vielleicht auch selber erlebt?
Bei mir ist vor allem beim im Unterwegssein, auch im Gebet und mit Gott, dass er mir Frieden schenkt. Das ist für mich so eine Not gewesen, dass ich so gehetzt bin, dass ich manchmal aus dem Zimmer rausgegangen bin und dann habe ich gemerkt, hat jetzt meine Tochter nicht noch etwas gesagt? Hat sie jetzt nicht noch irgendetwas gemacht? Habe ich das überhaupt wahrgenommen? Einfach, wenn man so drinnen ist. Und für mich ist der Frieden so wichtig gewesen, weil ich auch gewusst habe, da komme ich auch recht in Erholung. Und ja, der Bibelvers, dass wir in der Welt Drangsal haben, bejaht ein Stück weit, dass wir es nicht einfach haben, dass eben auch Krankheiten uns so belasten können. Aber zu wissen, Jesus hat das überwunden und er schenkt uns den Frieden, der über unsere Vernunft auch geht.
Das, du hast gerade noch so ein Wort gebraucht, Drangsal. Das ist ja, so ein ungewohntes Wort.
Es ist so, ja, Drangsal. Ich finde, das ist so ein Wort, wo wirklich, das sagen wir, es ist so bedrängt in dem Schicksal innen. Man ist so in einer Not innen. Darum finde ich das Wort so gut. Es ist ein Drangsal, eine Not. Ja, es sind auch Hilfeschreie, die man hat zu Gott über und auf und Gott hat ja die Psalmen auch zugelassen in der Bibel, wo so viel gerüft wird in der Not. Und da gibt's ein paar ganz hilfreiche Versen, wie zum Beispiel, ich schaue rauf zu den Bergen, wo man einen Berg, einen riesigen Fels, wo es einfach so fest steht und sagt, woher kommt meine Hilfe? Und man schaut so an den Berg her und merkt, sie kommt von Gott.
Also, das berührt dich gerade, gell? Ist das auch etwas, also ein Vers, der dir geholfen hat in diesen Zeiten, wo es eben schwierig war, deine Tochter zu begleiten oder deine Freundin dann im Tod schlussendlich zu begleiten?
Auf alle Fälle, einfach weil man nicht allein ist. Also man weiss, da ist jemand, der das kann mit mir durchtragen und wo mir hilft und wo mir auch eine Perspektive gibt, einen Ausgang, auch wenn es eine notvolle Entscheidung gibt, dass die kranke Person wird sterben. Dass ich weiss, ich bin nicht wirklich alleine.
Würdest du dann sagen, mit so einem Gebet holt man wie noch jemand zusätzlich ins Boot? Ja. Weißt du, so, man holt Gott ins Boot. Mhm. Man ist eben, du hast gesagt, nicht alleine. Man sieht vielleicht Gott nicht, aber du hast den Frieden angesprochen. Ja. Ist das durchs Gebet gekommen?
Das ist durchs Gebet gekommen und ich habe auch gemerkt, dass gewisse Pflegende um mich herum das gespürt haben, dass in unserem Zimmer manchmal so eine Ruhe geherrscht hat. Obwohl so alles unsicher war, wie es weitergeht. Und auch meine Freundin hat jemanden gefragt, ob ich beten für sie. Einfach weil sie gewusst hat, ich suche nach dem Frieden auch jetzt auch für sie, dass wir wenigstens so von der Atmosphäre her einen Frieden können spüren in einer Anwesenheit von Gott. Und mir ist das schon sehr wichtig.
Ja. Jetzt, Brigitte, ich würde mega gerne noch ein bisschen zusammenfassen. Wir haben viel geredet darüber, was Bezugspersonen helfen können, wenn sie jemanden begleiten, der eine schwere Diagnose bekommen hat. Wenn wir das noch mal ein bisschen runterbrechen, hast du ein, zwei Punkte, wo dir besonders am Herzen sind, wo du noch mal uns näher bringen
willst? Mhm. Also, ich würde einfach sagen, dass eine Bezugsperson, die so in eine Aufgabe hineingestellt wird, so ganz plötzlich, Die kommt eine ganz grosse Aufgabe über und es ist eine riesige Last. Und wenn man das jetzt so vorbeugend vorher hört, würde ich einfach sagen, es ist unwichtig, dass man die Last schon gerade von Anfang an anfängt zu verteilen. Weil man weiss nicht, eben wie viel Kraft wir selber haben, wie viel wir überhaupt vertragen und was der Ausgang ist. Also, wo bin ich dann noch später gefordert und habe dann für das keine Energie mehr. Dass man da frühzeitig Unterstützung holt und vor allem Gespräche, dass man darüber reden tut. Und es ist so, die erste Bezugsperson ist die wichtigste. Und darum ist es auch wichtig, nicht nur für den Kranken, sondern auch für einen selber, dass man sich ernst nimmt und wichtig nimmt, dass man auch gut für sich schaut.
Da möchte ich doch gerne einen Punkt machen. Danke vielmals, Brigitte. Danke für das Gespräch.
Danke.
Vielleicht hast du die Folge, die wir im Gespräch darauf Bezug genommen haben, noch nicht gehört. Es ist die Folge «Wie weiter nach der Schockdiagnose?». Ich habe sie dir in den Shownotes verlinkt, falls du sie noch hören willst. Dort findest du auch gerade einen Link zu unserer Spendenseite. Den Podcast gibt es nämlich nur dank ganz vielen Leuten, die die Arbeit von unserem Medienhaus RF Media unterstützen. Wir leben von Spenden. Danke, wenn auch du uns einen Batzen gibst. Schön, hast du die Folge gehört. Gerne darfst du sie auch jemandem weiterempfehlen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist. Ich bin Evelyn Gutknecht.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.